Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen am heutigen ersten Weihnachtsfeiertag und dem zweiten Weihnachten mit Corona. Vieles ist wie früher. Der Papst spricht den Segen Urbi et Orbi. Vieles ist aber auch eher wie letztes Jahr. Weihnachten also wieder mit Einschränkungen, unter anderem in Bethlehem und in Rom. Wir berichten von beiden Orten gleich. Außerdem schauen wir auf die Impfkampagne in Deutschland und ein wichtiges Etappenziel. Und es geht um ein neues gesetzliches Modell für Lebensgemeinschaften. Was sich für zusammenlebende Menschen ändern könnte, das hören Sie dann gleich. Und erstmals seit 2,5 Jahren könnte im Januar wieder der NATO-Russland-Rat tagen, nachdem Russland Signale der Entspannung sendet. Um 18.40 Uhr geht der Hintergrund dann auf eine kulinarische Reise der anderen Art und fragt, was jenseits von Fastfood alles so möglich ist in den USA. Es ist bereits das zweite Mal, dass Papst Franziskus den Segen Urbi et Orbi unter Pandemiebedingungen spendet. Natürlich beschäftigt ihn das Thema in seiner Rede, aber nicht nur, sondern es geht auch um globale Konflikte. Anders als im letzten Jahr durften Gläubige wieder anwesend sein am Petersplatz, allerdings weniger als unter normalen Umständen. Elisabeth Pongratz berichtet aus Rom über die Ansprache des Papstes.
Es regnet, als Papst Franziskus wie üblich auf der Mittelloggia des Petersdoms steht. Im vergangenen Jahr noch hatte er wegen der Corona-Pandemie seine Weihnachtsbotschaft per Video verkündet. Nun können die Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz versammelt haben, ihn persönlich erleben. Mit eindringlichen Worten ruft Franziskus zum Dialog auf. Die Pandemie habe noch deutlicher gezeigt, wie wichtig das Gespräch sei. Die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen werde auf eine harte Probe gestellt. Es gibt eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen, alles allein machen zu wollen. Man verzichtet darauf, hinauszugehen, sich zu begegnen und miteinander die Aufgaben zu erledigen. Und auch auf internationaler Ebene besteht die Gefahr, dass die Bereitschaft zum Dialog fehlt, dass die komplexe Krise dazu führt, Abkürzungen zu wählen, anstatt die längeren Wege des Dialogs. Doch genau diese würden dazu führen, dass Konflikte gelöst werden und ein Nutzen entsteht, der allen zugutekommt und von Dauer ist. Einmal mehr lenkt Franziskus den Blick auf die Krisen und Kriege in der Welt. Besonders prangert er an, wie gleichgültig man sich inzwischen vielen gegenüber verhalte. Sie scheinen nie zu enden und wir nehmen sie kaum noch wahr. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass unermessliche Tragödien schweigend übergangen werden. Wir riskieren, den Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung vieler unserer Brüder und Schwestern nicht zu hören. Der Papst erinnert an das syrische Volk, das seit mehr als einem Jahrzehnt einen Krieg erlebt. Er benennt den Irak, den Schrei der Kinder aus dem Jemen, wo sich eine ungeheure Tragödie abspiele, die von allen vergessen sei. Auch an Bethlehem solle man sich erinnern, den Ort, wo Jesus geboren wurde. Franziskus ruft dazu auf, die anhaltenden Spannungen zwischen Israelis und Palästinenser nicht zu vergessen, die immer größere soziale und politische Folgen haben. Franziskus spricht aber auch von dem Zeichen der Hoffnung, das es mitten in der Nacht gebe. Die Liebe sei in Jesus in menschlicher Gestalt gekommen, ihn, so der Papst, bitte man darum, in den Herzen aller die Sehnsucht nach Versöhnung und Geschwisterlichkeit zu wecken. Lass uns nicht gleichgültig bleiben angesichts des Dramas der Migranten, Flüchtlinge und Vertriebenen. Ihre Augen bitten uns, uns nicht abzuwenden, die Menschlichkeit, die uns verbindet, nicht zu leugnen, uns ihre Geschichten zu eigen zu machen und ihre Tragödie nicht zu vergessen. Franziskus betet für den Frieden in den Krisenregionen der Welt, nennt Myanmar, Afghanistan und Äthiopien, erinnert an die Ukraine, an die Länder Nordafrikas, an den Sudan und spendet dann, nach seiner Ansprache, den apostolischen Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Doch diesen werden den Gläubigen unter bestimmten Bedingungen die Strafen für ihre Sünden erlassen.
Elisabeth Pongratz berichtete aus Rom. In Bethlehem steht normalerweise zu Weihnachten ein Reisebus neben dem nächsten. So viele Pilgerinnen und Pilger kommen, um miteinander Weihnachten zu feiern. Anders war das schon im vergangenen Jahr. Da durften sie wegen der Corona-Pandemie nicht zusammenkommen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder bestimmte Einschränkungen. Zum Beispiel hat Israel wegen der Omikron-Variante die Einreise ins Land erschwert. Über ein vergleichsweise stilles Weihnachtsfest in Bethlehem berichtet Tim Aßmann.
Die Die Katharinenkirche, der katholische Teil des Geburtskirchenkomplexes in Bethlehems Altstadt, war gut gefüllt zur Mitternachtsmesse, bei der nach strengen Auflagen im vergangenen Jahr nun wieder mehr Gläubige dabei sein durften. Gekommen war auch der palästinensische Ministerpräsident. Geleitet wurde der Gottesdienst von Pier Battista Pizzaballa. Der lateinische Patriarch von Jerusalem und damit Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land sagte in seiner Predigt, Weihnachten in Bethlehem sei insgesamt etwas fröhlicher als zuletzt. Aber die Freude ist nicht vollkommen, denn wir vermissen immer noch die Pilger. Sie sind ein wichtiger Teil des Lebens, besonders hier in Bethlehem. Wir beten für sie und bitten sie, für uns zu beten, besonders für diejenigen hier in Bethlehem, die im Tourismus für Pilger arbeiten. Diese Menschen könnten nun schon seit fast 2 Jahren nicht mehr wie gewohnt arbeiten, litten unter der Situation und hätten Angst vor der Zukunft, betonte Pizzaballa. Der Patriarch erinnerte auch an die politische Situation im von Israel besetzten Westjordanland und erklärte, das palästinensische Volk wolle Freiheit erfahren und sei müde darauf zu warten, im eigenen Land frei und in Würde leben zu können. Mit Blick auf die letzte Eskalation im Nahostkonflikt im Mai, bei der es auch in Städten in Israel zu Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Einwohnern gekommen war, zeigte sich der lateinische Patriarch in seiner Predigt besorgt. Ich sage das besonders mit Blick auf die Vertrauenskrise zwischen Arabern und Juden. Alle Bürger, Einwohner derselben Städte. Das erinnert uns daran, dass der passive Versuch eines Zusammenlebens nicht ausreicht. Koexistenz muss gefördert werden. Vor und während der Mitternachtsmesse versammelten sich Gläubige auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche, darunter viele Besucher aus der Region, wie zum Beispiel Christen aus Orten im Norden Israels. Pilger aus dem Ausland konnten aufgrund der Pandemie erneut nicht nach Bethlehem kommen. Hoffentlich wird das nächstes Jahr besser, sagt diese Palästinenserin. Trotz des Virus und der harten Situation wollen die Menschen in Freude genießen und diese Freude verbreiten. In diesem Jahr hoffen wir, dass Corona verschwindet, dass es weltweit Frieden gibt und hier in unserer Gesellschaft die Gewalt endet. Die Stimmung soll so sein wie jetzt, voller Liebe und Freude zwischen den Menschen. In Bethlehem werden die Weihnachtsfeierlichkeiten nun mit zahlreichen Gottesdiensten fortgesetzt. Die Einwohner der Stadt hoffen, das nächste Weihnachtsfest auch wieder mit Pilgern aus dem Ausland feiern zu können.
Hoffen auf ein besseres kommendes Weihnachtsfest, so schildert Tim Aßmann die Stimmung in Bethlehem. In Deutschland bestimmt die Corona-Pandemie auch dieses Jahr die Weihnachtsansprachen, so auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat dazu aufgerufen, dass Menschen sich in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen mehr miteinander beschäftigen und zusammenhalten. Es ist Steinmeiers 5. Weihnachtsansprache und vielleicht nicht seine letzte. Björn Dahke fasst die Kernbotschaften zusammen.
Liebe Landsleute, schwungvoll, fast euphorisch geht der Bundespräsident in seine Weihnachtsansprache. Frank-Walter Steinmeier steht im Schloss Bellevue vor einem klassisch geschmückten Weihnachtsbaum. Rote Kugeln, weiße Kerzen, Strohsterne. Steinmeier lobt, wie häufig in seinen Reden, die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen im Land, gerade nach der Flutkatastrophe im Sommer. Er würdigt, wie die Bundestagswahlen und der Regierungswechsel abgelaufen sind. Doch dann ist die festliche Stimmung des Bundespräsidenten schnell dahin.
Ja, und dann ist da Corona.
Im vergangenen Jahr hatte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache noch versprochen, das Licht am Ende des Tunnels werde heller. Alle dürften sich darauf freuen, das nächste Weihnachten wieder im großen Kreis der Familie und Freunden zu feiern, mit Umarmungen und Gesang. Doch auch Weihnachten 2021 sieht anders aus. Die Corona-Pandemie bestimmt weiter unser Leben. Abstand halten und weniger Kontakte sind angesagt.
Selten haben wir so hautnah erfahren, wie gefährdet unser menschliches Leben und wie unvorhersehbar die Zukunft ist. Der nächste Monat, die nächste Woche, ja der nächste Tag.
Bei aller Unsicherheit, die Menschen seien nicht machtlos. Impfen habe viel Leid verhindert und er sei froh, dass die allermeisten diese Chance erkannt hätten. Während seiner Rede öffnet der Bundespräsident immer wieder seine Hände in einladender Geste. Aber er ballt auch die Faust. Steinmeier wirbt um Verständnis für neue Einschränkungen, um sich vor der Omikron-Variante zu schützen. Und er spricht die Proteste gegen das staatliche Vorgehen in der Corona-Pandemie an.
Wir spüren, nach 2 Jahren macht sich Frust breit. Gereiztheit, Entfremdung und leider auch offene Aggression.
Steinmeier macht klar, die Teilnehmer der Proteste seien in der Minderheit. Die große Mehrheit handele umsichtig und verantwortungsvoll. Der Bundespräsident appelliert an den Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Es stimmt, in der Demokratie müssen wir nicht alle einer Meinung sein. Aber bitte denken wir daran, wir sind ein Land. Wir müssen uns auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Und wir wollen auch nach der Pandemie noch miteinander leben.
Nach den Worten des Bundespräsidenten kommt es auf drei Dinge an: Vertrauen, Freiheit und Verantwortung. Steinmeier fragt rhetorisch, ob Vertrauen nicht auch bedeute, auf kompetenten Rat zu hören. Gehöre zu Freiheit nicht auch, sich selbst einzuschränken, um andere zu schützen? Und heiße Verantwortung nicht auch, dass die eigene Entscheidung auch andere betrifft?
Freiheit, Vertrauen, Verantwortung, darüber, was das bedeutet, werden wir uns verständigen müssen. Auch in Zukunft und auch in anderen großen Fragen, wie etwa dem Klimaschutz.
Zum zweiten Mal muss sich Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache der Pandemie widmen. Er klingt nachdenklich, appelliert an den Zusammenhalt, wirbt um Vertrauen. Zum fünften Mal hält Steinmeier eine Weihnachtsansprache im Schloss Bellevue. Ob es seine letzte ist? Der 65-Jährige kandidiert für eine zweite Amtszeit. Auf die Unterstützung seiner SPD kann der frühere Außenminister und Kanzleramtschef zählen. Auch die FDP hat sich für ihn ausgesprochen. Die Grünen haben sich noch nicht öffentlich festgelegt. Wer die nächste Weihnachtsansprache hält, entscheidet die Bundesversammlung Mitte Februar.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wirbt für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten der Pandemie. Seine Weihnachtsansprache können Sie hier um 19.05 Uhr dann in voller Länge hören. Derzeit werden wieder weniger Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Heute liegt die Inzidenz bei 242,9. Diese Zahl ist allerdings nicht so aussagekräftig, weil ja über die Feiertage, wie bekannt, weniger getestet und weniger gemeldet wird. Unterdessen werden gute Zahlen gemeldet, und zwar beim Impfen. Über ein Etappenziel bei der Impfkampagne berichtet Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
30 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Weihnachten. Dieses Ziel hatte Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Dezember ausgegeben und wir haben es fast erreicht. 29,9 Millionen Booster verzeichnet das Impfdashboard heute auf Basis von Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Auch an Weihnachten wurde und wird in Deutschland weiter geimpft, gestern etwa bei Impfaktionen in deutschen Kirchen wie dem Kölner Dom, wo der WDR Impfwillige begleitete.
Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, sich im Kölner Dom impfen zu lassen. Und jetzt sind die Ferien auch noch passend dazu, dass man dann den Impfschutz nach den Ferien hat, wo jetzt auch die Zahlen wieder hochgehen.
In der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht forderte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Tempo. Der Bundestag müsse eine Impfpflicht noch im Januar gesetzlich auf den Weg bringen, um diese zeitnah zum Wirksamwerden der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu starten. Holitschek brachte neben Bußgeldern auch finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung für Nichtgeimpfte ins Spiel. Während die Impfzahlen sich derzeit positiv entwickeln, sind wir bei den Infektionszahlen zunehmend im Blindflug. RKI-Chef Lothar Wieler wies diese Woche darauf hin, dass über die Feiertage deutlich weniger getestet werde. Aus Nordrhein-Westfalen war ursprünglich überhaupt keine Übermittlung von Infektionszahlen an das RKI geplant. Erst am Montag sollten wieder Werte übermittelt werden, wofür CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst gestern bei einem Besuch des Gesundheitsamtes in Essen zahlreiche kritische Nachfragen zu hören bekam.
Also nach allem, was mir berichtet worden ist, wären die Zahlen, die man weiterleitet, mehr als unvollständig. Und insofern würden Sie kein Bild ergeben, weil eben auch dann von unten die Daten gar nicht kommen. Deswegen hat man sich so entschieden. Ich verstehe aber, dass das kritisch gesehen wird.
Inzwischen hat das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen sein Vorgehen umgestellt. Nun werden auch über die Weihnachtstage und zu Neujahr Zahlen gemeldet. Mit einem realistischen Überblick über das Infektionsgeschehen rechnet das RKI jedoch erst wieder Anfang Januar. Erst dann werden wir wissen, wie stark die Omikron-Variante sich ausgebreitet hat. Nach Angaben des RKI wurde die Variante inzwischen in allen deutschen Bundesländern nachgewiesen. Wegen der stärkeren Ansteckungsgefahr rechnen Expertinnen und Experten mit einer hohen Welle von Neuinfektionen, so wie derzeit etwa in Großbritannien und Frankreich.
Wenn es nicht gelingt, die Dynamik der Omikron-Welle mit strikten Maßnahmen zu bremsen, muss aufgrund der in kurzer Zeit zu erwartenden hohen Erkrankungszahlen mit einer Überlastung des Gesundheitssystems gerechnet werden. Und nicht nur das, es muss auch mit einer Beeinträchtigung kritischer Versorgungsstrukturen gerechnet werden.
So RKI-Chef Lothar Wieler in dieser Woche in Berlin. Den Beschäftigten im Gesundheitssektor, von denen viele auch an den Feiertagen im Einsatz sind, sprach Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einer Videobotschaft seinen Dank aus.
Ich möchte Ihnen ausdrücklich, persönlich, ganz herzlich für die geleistete Arbeit danken. Ohne diese Arbeit könnten wir diese Herausforderung nicht bewältigen. Und ich weiß, was Sie geopfert haben. Wir stecken tief in Ihrer Schuld. Wir, das ist die gesamte Gesellschaft. Wir, das sind allerdings auch die Bundesregierung, das ist das Gesundheitsministerium, das sind die Menschen, die sich Ihnen anvertraut haben, die Menschen, die auf Sie angewiesen sind.
Derzeit werden rund 4.200 Menschen in Deutschland wegen Covid-19 intensivmedizinisch behandelt.
Aus unserem Hauptstadtstudio waren das Informationen von Ann-Kathrin Büsker. Die Bundesregierung hat unter anderem die beliebten Urlaubsländer Spanien und Portugal als Hochrisikogebiete eingestuft. Die Regelung gilt ab heute um Mitternacht. Österreich wird dagegen von der entsprechenden Risikoliste heruntergenommen. Was für wen gilt bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet, das fasst Anja Günther zusammen.
Zu den neuen Corona-Hochrisikogebieten zählen nicht nur das spanische und das portugiesische Festland, sondern auch die Kanarischen Inseln, also etwa Teneriffa und Lanzarote, sowie die Balearen, also Mallorca und Ibiza beispielsweise, plus Madeira und die Azoren. Das Robert-Koch-Institut hat außerdem die USA, Finnland, Zypern und Monaco als neue Hochrisikogebiete eingestuft. Wer also zum Beispiel aus Spanien oder den USA zurück nach Deutschland reist und nicht vollständig gegen Corona geimpft oder genesen ist, muss Folgendes beachten. Es gilt eine Quarantänepflicht von 10 Tagen. Frühestens 5 Tage nach der Einreise kann man sich mit einem negativen Corona-Test von der Quarantäne befreien. Ein anderes Urlaubsland, besonders beliebt im Moment bei Wintersportlern, ist dagegen von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen. Österreich steht nicht mehr drauf. Als Hochrisikogebiete stuft das Robert-Koch-Institut Staaten ein, in denen aus Sicht von Experten die Gefahr derzeit besonders groß ist, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Weil es in der Region viele Erkrankte gibt oder weil das dortige Gesundheitssystem überlastet ist.
Soweit Anja Günther. Wenn sich etwa eine 80-Jährige und ein 70-Jähriger in einer Wohngemeinschaft zusammentun, um so lange wie möglich selbstständig leben zu können, dann stehen sie oft vor vielen Problemen, vor allen Dingen administrativer Art. Zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die keine Auskunft geben dürfen über die andere Person. Das könnte sich jetzt ändern. Der Bundesjustizminister plant ein neues Modell für Lebensgemeinschaften. Martin Polanski berichtet.
Für Justizminister Buschmann von der FDP geht es darum, ein Modell zu schaffen, damit Menschen jenseits von Liebesbeziehungen Verantwortung füreinander übernehmen können. Dies solle zukünftig rechtlich abgesichert werden. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Buschmann, es könne etwa ein Modell für Alleinerziehende sein, die sich gegenseitig unterstützen wollen. Als weiteres Beispiel nannte er alleinstehende alte Menschen, die sich in einer Wohngemeinschaft zusammentun möchten, um möglichst lange selbstständig leben zu können. Dafür, so Buschmann, gäbe es heute eine Reihe von rechtlichen Problemen, etwa beim Mietrecht oder den Auskunftsrechten beim Arzt. Hier wolle die Bundesregierung Abhilfe schaffen, so der FDP-Justizminister. Ziel sei es, solche Wahlverwandtschaften auf eine rechtlich sichere Grundlage zu stellen. Buschmann betont, eine solche Verantwortungsgemeinschaft nehme niemandem etwas weg, aber sie mache vielen das Leben etwas einfacher. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP haben sich auf eine solche Reform des Familienrechts bereits im Koalitionsvertrag verständigt. Dort ist vereinbart, das Institut einer sogenannten Verantwortungsgemeinschaft für 2 oder mehr volljährige Personen einzuführen.
Martin Polanski berichtete. Eisig war die Stimmung zuletzt zwischen der NATO und Russland, nachdem Russland Soldaten an der Grenze zur Ukraine hatte aufmarschieren lassen. Nun scheint Russland etwas einzulenken. Einige Soldaten werden wieder abgezogen. Die NATO schlägt nun vor, dass man bald wieder miteinander redet. Das heißt, erstmal seit 2,5 Jahren könnte im Januar wieder der NATO-Russland-Rat tagen. Andrea Bär mit den Einzelheiten.
Im andauernden Streit um russische Truppenbewegungen in ukrainischem Grenzgebiet gibt es Signale der Entspannung. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, aus der Region Rostow, Krasnodar und der Krim würden sich rund 10.000 Soldaten zurückziehen und an ihre Standorte zurückkehren. Wohin genau, wurde nicht gesagt. In Moskau wurde erneut betont, es habe sich um Manöver gehandelt, die regelmäßig abgehalten würden. Auch weit weg von der Grenze zum Nachbarland Ukraine, in russischen Regionen im Nordkaukasus, aber auch in Armenien. Die NATO-Länder und die Regierung in Kiew befürchten einen möglichen Einmarsch Russlands in die Ukraine, was Russland bestreitet. Präsident Wladimir Putin betonte mehrfach, Russland sei durch die NATO bedroht, etwa durch Raketenabwehrsysteme in Rumänien und Polen. Moskau hat den USA und der NATO kürzlich Vorschläge gemacht, wie sogenannte Sicherheitsgarantien aussehen könnten. So solle die NATO verbindlich auf eine Osterweiterung verzichten und auch die Ukraine nicht aufnehmen. Auch aus Brüssel wird Gesprächsbereitschaft signalisiert. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren könnte der NATO-Russland-Rat zusammenkommen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg würde ihn gerne am 12. Januar einberufen. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums sagte dazu, man sei offen für einen Dialog.
Der NATO-Russland-Rat könnte bald wieder zusammenkommen. Das waren Informationen von Andrea Bär. Der Nachfolger des Hubble-Teleskops ist heute erfolgreich ins All aufgebrochen, das James-Webb-Weltraumteleskop. Das soll 13 Milliarden Jahre zurückblicken und ganz grundlegende Fragen über das Leben beantworten. Welche Erkenntnisse man sich genau erhofft, erzählt Arthur Landwehr.
Dies.
Countdown auf Französisch, das größte, leistungsfähigste und teuerste Weltraumteleskop aller Zeiten, startet vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana.
Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Liftoff. Von einem tropischen Regenwald aus beginnt James Webb. Eine Reise an den Beginn der Zeit selbst, zur Geburt des Universums. Ein Bilderbuchstart durch eine dicke Wolkendecke. Alles verläuft planmäßig auf einer perfekten Bahn. James Webb ist eine gemeinsame Entwicklung der NASA mit der europäischen ESA und der kanadischen Raumfahrtagentur. 30 Jahre dauerte die Entwicklung, 10 Jahre Verspätung für den Start, 10 Milliarden Dollar Kosten.
10.000 plus people have worked on in many ways and together with that telescope all the hopes and dreams of those individuals.
Mehr als 10.000 Menschen haben daran gearbeitet und deren Hoffnungen und Träume ruhen nun auf diesem Teleskop. Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der NASA. Die schultert den Löwenanteil des Projekts. Gebaut wurde in den USA. Das Kontrollzentrum und die Koordination der vielen tausend Experimente über die nächsten 10 bis 15 Jahre liegen in der Nähe von Washington. Aber der europäische Beitrag von vielen Wissenschaftlern bis hin zum heutigen Start in europäischer Verantwortung machen ESA-Direktor Josef Aschbacher stolz.
The whole world has been watching this and I'm very happy to say that Team Europe has delivered.
Die ganze Welt hat zugeschaut und ich freue mich sagen zu können, Team Europa hat geliefert. Und Projektleiter Greg Robinson von der NASA unterstreicht denn auch diese Zusammenarbeit.
I say the world gave us this telescope and we're handing it back to the world today.
Die Welt hat uns dieses Teleskop gegeben und wir geben es heute an die Welt zurück. James Webb wird mit seinem 25 Quadratmeter großen, hochpräzisen Spiegel Bilder aus den Anfängen des Universums aufnehmen. Die Wissenschaftler hoffen, die ersten Galaxien nach dem Urknall sehen zu können, um völlig neue Erkenntnisse über die Geschichte und Eigenschaften des Weltalls zu bekommen.
Tens of thousands of scientists, some of them not even born. That will benefit from these data.
Zehntausende Wissenschaftler, von denen einige noch gar nicht geboren sind, werden von diesen Daten profitieren. Bis dahin liegt aber noch ein weiter Weg vor James Webb. Zunächst einmal 1,5 Millionen Kilometer bis zu einer Umlaufbahn um die Sonne, zu einem ganz speziellen Punkt, auf dem es scheinbar still über der Erde steht, immer in deren Schutz vor Hitze und Strahlung von der Sonne. Die Solarpaneele für die Stromversorgung funktionieren schon, aber der Spiegel, ein riesiger Hitzeschild und viele andere Teile müssen sich innerhalb der nächsten 30 Tage erst noch entfalten.
I'm of course relieved. On the one hand, I still feel a little bit of pressure, just because the task that's ahead of us is in no way simpler than it was yesterday.
Auf der einen Seite bin ich erleichtert und dann fühle ich doch noch Druck, denn die Aufgabe vor uns ist keinesfalls einfacher, als sie gestern war. Etwas mehr als ein halbes Jahr wird es dauern, bis alle Instrumente kalibriert sind und James Webb die ersten Bilder liefern wird. Sein Vorgängerteleskop Hubble musste nach dem Start gleich mit Hilfe eines Space Shuttle repariert werden, weil die Bilder unscharf waren. Das wäre bei James Webb nicht möglich, weil es viel weiter entfernt ist. 5-mal weiter, als je ein Mensch geflogen ist. Es gibt also nur diesen einen Versuch.
Das Weltraumteleskop James Webb ist heute erfolgreich gestartet. Das waren Informationen von Arthur Landwehr. Wer wissen will, was die neuen Techniktrends sind, der geht auf die CES-Messe in Las Vegas. Diese Messe wollte die Pandemie in diesem Jahr einfach hinter sich lassen und so richtig groß auffahren. Allerdings wird daraus nichts. Wegen der Omikron-Variante sagen nämlich immer mehr Unternehmen ab. Markus Schuler.
Nahezu im Stundentakt sagen Unternehmen ihre Teilnahme an der Veranstaltung, die vom 5. bis zum 8. Januar in Las Vegas stattfinden soll, ab. Zuletzt hat der größte US-Automobilhersteller GM bekannt gegeben, keine Mitarbeitenden oder Führungskräfte in die Wüstenstadt im US-Bundesstaat Nevada zu entsenden. Eigentlich hatte der Autobauer Großes vor. GM-Chefin Mary Barra wollte auf der Messe den ersten elektrischen Pickup des Unternehmens, den Chevrolet Silverado, vorstellen. Nach Angaben eines Sprechers wird Barra das neue Fahrzeug nun virtuell via Live-Video-Streaming präsentieren. Hauptsponsor der CES ist die US-Tochter der deutschen Telekom T-Mobile USA, dessen Vorstandschef Mike Sievert hat mitgeteilt, dass er auf seine Keynote vor Ort verzichten wolle. Eine gestreamte Rede sei nicht geplant. Die Teilnahme von Mitarbeitenden werde das Unternehmen aus Seattle auf ein Mindestmaß reduzieren. Das kalifornische Suchmaschinenunternehmen Google hatte in den vergangenen Jahren auf der CES meist sehr extravagante Auftritte mit einem eigenen Pavillon direkt vor den Messehallen in Las Vegas. Sowohl Google als auch Tochterfirma Waymo, die Technologie für selbstfahrende Autos produziert, haben jetzt ihre Teilnahme abgesagt. Auch Amazon, Pinterest und der von Facebook in Meta umbenannte Social-Media-Konzern haben einen Rückzieher gemacht. Ebenfalls vor Ort sind nicht mit dabei Unternehmen wie Nvidia, das nur eine virtuelle Keynote abgeben will. Viele andere Konzerne haben dagegen angekündigt, mit deutlich weniger Mitarbeitenden anzureisen und Veranstaltungen zum Teil nur virtuell abzuhalten. Dazu gehören die Chiphersteller Intel und AMD sowie die asiatischen Unterhaltungsriesen Sony, LG und Samsung. Bislang scheinen die großen deutschen Firmen wie Daimler, BMW oder Bosch an ihren Messeauftritten festhalten zu wollen. Die Unternehmen hatten die Messe häufig genutzt, um neue Produkte vorzustellen. Insbesondere für Autohersteller und Zulieferer wurde die CES in den vergangenen Jahren wichtiger, weil sie dort neue Technologien bei selbstfahrenden Elektroautos zeigen konnten. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen könnten die Firmen ihre Teilnahme überdenken und nach den Feiertagen die Situation nochmals neu bewerten. Messeveranstalter CES teilte unterdessen mit, bislang habe man nur 42 Stornierungen erhalten. Das entspreche weniger als 7% der Ausstellungsfläche. Experten rechnen aufgrund der Weihnachtsfeiertage mit einem verstärkten Anstieg der sich schnell ausbreitenden Coronavirus-Variante Omikron. Mehr als 73% aller Neuinfektionen in den USA gehen mittlerweile auf diese Variante zurück.
Soweit Markus Schuler in seinem Bericht. Das ist mal ein Weihnachtsgeschenk, das viele aufatmen lässt. Der Vulkanausbruch auf La Palma ist beendet. Das haben die Behörden auf der Insel offiziell festgestellt, nach knapp 86 Tagen. Aber natürlich ist das Problem damit nicht weg, weil Lava und Vulkanasche weiterhin auch den Alltag vieler Menschen auf La Palma prägen. Einzelheiten jetzt von Reinhard Spiegelhauer.
Fast 1400 zuvor bewohnte Häuser, Kirchen, Schulen und andere öffentliche Gebäude liegen unter der Lava oder Vulkanasche begraben. An manchen Stellen türmt sich die Lava bis zu 40 Meter hoch. Im Inneren ist sie nach wie vor heiß und flüssig. Lavaströme schieben sich auch weiter Richtung Meer, obwohl der Nachschub aus dem Vulkankegel seit 10 Tagen versiegt ist. Aus dem Gestein werden zum Teil giftige Gase freigesetzt. Bis zum Beispiel wichtige Straßenverbindungen wiederhergestellt werden können, dürften noch Wochen oder Monate vergehen. An manchen Stellen könnte es auch erst in einem Jahr wieder sicher sein, so eine der Chefvulkanologinnen. Es gilt weiterhin der Ausnahmezustand. Wann die evakuierten Menschen, deren Häuser nicht von der Lava zerstört worden sind, dauerhaft zurück ins Sperrgebiet können, ist deshalb noch nicht absehbar. Erst jetzt werden auch die tatsächlichen Schäden durch den Vulkanausbruch genau beziffert werden können. Letzte Schätzungen der Inselregierung beliefen sich auf mehr als 800 Millionen Euro. Der Vulkan auf La Palma war am Nachmittag des 19. September ausgebrochen. Vorangegangen waren Wochen erhöhter Erdbebenaktivität auf der Insel. Wissenschaftler hatten vor einer Eruption gewarnt. Die Menschen waren aufgerufen worden, sich vorzubereiten. Der Hauptkegel des neuen Vulkans entstand allerdings etwas abseits des vorhergesagten Gebietes. Viele Menschen in der unmittelbaren Umgebung waren deshalb doch vom Ausbruch überrascht worden. Mit knapp 86 Tagen handelt es sich um die längste Eruption seit Beginn der Aufzeichnungen auf La Palma. Einen Namen hat der neu entstandene Vulkan bisher nicht.
Der Vulkan auf La Palma ist nach Monaten des Ausbruchs jetzt offiziell zur Ruhe gekommen. Das war ein Bericht von Reinhard Spiegelhauer. Und damit klingen diese Informationen am Abend aus. Ich bin Stefanie Rode und wünsche Ihnen entspannte Feiertage.